Reisen.
Podcast. Zu einem Berlin-Besuch, da gehören Reichstag und Regierungsviertel, Fernsehturm und Pergamon, Alter. Klar, das ist einfach so, muss man alles sehen. Aber wer will schon in Museen oder Regierungsgebäuden verschwinden? Und weil Berlin bei Sonnenschein einfach eine ideale Stadt zum Draußensein ist, stellen wir Ihnen hier in Domradio Reisen heute ein paar Draußenziele in der Hauptstadt vor. Ihre Reiseleiterin im Studio, das bin ich, Hilde Regen, und ich freue mich sehr, dass Sie mitkommen. Wer in eine Metropole fährt, der will höchstwahrscheinlich auch Kultur erleben. Das gilt für Berlin allemal. Und Gott sei Dank muss der Kunstliebhaber dafür nicht mal in der schattigen Kühle eines Museums verschwinden. Er kann sich genauso gut zum Beispiel zu Max Liebermanns Villa am Wannsee aufmachen. Da müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Max Liebermann, das ist der deutsche Impressionist, als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten im Jahr 1845 in Berlin geboren, legte er eine ziemlich erfolgreiche Malerkarriere hin. Später leitete er dann die Akademie der Künste in Berlin und mit Anfang 60 dann. Im Jahr 1910 war das, da hat er sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Er hat nämlich ein Grundstück am Wannsee gekauft, darauf eine Villa gebaut und einen Garten angelegt. Die Villa samt Garten, die durchlebte dann während des Zweiten Weltkriegs und danach eine ziemlich wechselvolle Geschichte mit immer neuen Besitzern. Der Garten, der wurde am Ende sogar zerstört. Dann herrschte lange Stillstand, bis die Max-Liebermann-Gesellschaft das Anwesen Mitte der 1990er Jahre erstand, es Schritt für Schritt restaurierte und da können sich die Besucher persönlich ein Bild machen. Meine Kollegin Heike Sikoni, die war da und sie hat mit Museumsdirektor Martin Faas über Max Liebermann und dessen Gartenleidenschaft gesprochen.
Was für ein Verhältnis hatte denn Max Liebermann zu Gärten an sich? Er kam ja eigentlich aus der Stadt, hat in Berlin gewohnt. War er so richtig jemand, der auch im Garten mal Hand angelegt hat oder hat er die mehr gebraucht zur Inspiration?
Man muss sehen, dass zum damaligen Zeitpunkt Gärten und Gartengestaltung eine sehr moderne Angelegenheit war. So haben sich auch Museumsdirektoren und andere Künstler und auch die Künstlerkolonie in Darmstadt ganz dezidiert mit Gartengestaltung und Gartentheorie beschäftigt. Ja, man muss sich vergewärtigen, dass das wirklich Avantgarde war, wenn man sich damals mit Garten beschäftigte.
Und wir stehen ja jetzt in dem Staudengarten. Mhm. Das sieht eigentlich aus wie ein Bauerngarten. Was wächst denn hier alles so?
Ja, hier ist der sogenannte Staudengarten, in dem Liebermann unterschiedliche Stauden gesetzt hat. Hier wachsen zum Beispiel Pfingstrosen, Mädchenauge, Iris wachsen hier ebenso wie Indianernessel, der Frauenmantel und was für Liebermann ganz typisch ist, das sind die Dahlien. Die rot blühenden Dahlien mit ihren großen Blüten, die ganz viele seiner Gemälde später auch prägen sollten.
Gemüse hat er auch,
ja,
gehabt?
Ja, auch Gemüse.
Und das muss man sich doch so vorstellen, dass das für die damalige Zeit gerade in dieser Gegend hier fast etwas provokativ war, wenn man die Straße am Großen Wannsee entlang fuhr und rechts und links ein Haus schöner als das andere sah mit Rosenrabatten auf der Vorfahrt oder im Vorgarten. Und dann kam man bei Max Liebermann vorbei und er pflanzte einen Bauerngarten in den straßenseitigen Garten. Das muss auch für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich und avantgardistisch gewesen sein. Und das wird Liebermann auch einigen Spaß gemacht haben, hier so hervorzustechen und so ein ganz neues, modernes Konzept in seinem eigenen Garten realisieren zu können.
Was glauben Sie, was Liebermann für ein Gartencharakter war?
Tja, was war Liebermann für ein Gartencharakter? Also das Konzept dieses Gartens ist unzweifelhaft gewesen, sich hier ein Refugium im Grünen zu schaffen, sich einen paradiesischen Ort zu schaffen, in dem er seiner Kunst nachgehen kann und indem er auch vor den gesellschaftlichen Verpflichtungen sich zurückziehen konnte.
Welches ist Ihr Lieblingsplatz hier in dem Garten?
Also mein Lieblingsplatz, das muss ich ehrlich sagen, das ist die Terrasse. Unsere Terrasse, von der aus man vor allen Dingen vormittags, wenn die Sonne über dem Wannsee aufgeht und das Licht so auf den leicht gekräuselten Wellen glitzert, wenn man dann von der Gesellschaftsterrasse aus über die große Wiese zum Wannsee guckt, das ist einfach ein einmaliges Erlebnis.
Und das in der Max-Liebermann-Villa am Wannsee samt Garten ist sie wirklich ein wunderbarer Tipp für einen Sommerausflug in der Hauptstadt von April bis September. Da ist Villa und Museum täglich außer dienstags geöffnet. Und gleich als nächstes hier in Domradio Reisen, da machen wir einen Abstecher aufs Tempelhofer Feld. Bis gleich.
Domradio Reisen.
Sie hören Domradio, die Sendung Reisen. Wohl der Stadt, die sich ihre grünen Lungen bewahrt hat. Und Berlin hat das irgendwo getan, denn es gibt jedenfalls viele Parks, Wiesen oder sogar Wälder. Und es gibt das Tempelhofer Feld, eine riesige Grünfläche, 2,5 Millionen Quadratmeter groß. So groß also, dass jeder Berliner einen Quadratmeter für sich selbst hätte, kämen alle Bürger der Stadt gleichzeitig hierher. Per Volksentscheid haben die Berliner bestimmt, dass das Tempelhofer Feld unbebaut bleiben soll. Also das, was es ist, soll es bleiben, eine leere Fläche. Eine leere Fläche, die zugleich Zeugin einer vergangenen Zeit ist, nämlich der Zeit, als die Bilder laufen lernten. Wie das zusammenhängt, da hat sich Heike Sikoni mal schlau gemacht.
Ja, es ist ein sonniger, windiger Tag auf dem Tempelhofer Feld. Radfahrer drehen ihre Runden auf dem weiten Oval der einstigen Land- und Startbahn des Tempelhofer Flughafens. Kinder spielen Ball, Hobbygärtner buddeln in ihren Hochbeeten. Und in der Mitte, da wogt eine fast meterhohe Wiese in endlosen Wellen hin und her. Und der zufällige Besucher kann den Blick ins Leere schweifen lassen. Doch ganz so leer ist die Weite dieses Tempelhofer Felds gar nicht. Denn vor allem, wenn man mit Ludwig Lugmeier unterwegs ist, dann öffnet der die Augen für die Städten des Stummfilms. Ludwig Lugmeier, wo sind denn hier Spuren vom Stummfilm zu finden?
Berlin war eine einzige Filmstadt, so ab 1913 ungefähr, ein ganz wichtiges Jahr für den deutschen Film. Wurden hier die ersten Ateliers gebaut, da drüben etwa, wo eben heute auch noch die Uferateliers sind. Und das waren Gebäude 12 Meter hoch, großteils aus Glas, im ersten Stock unten, ganz unten, oder Parterre. Da befanden sich der Fundus, da wurden die Kleider aufbewahrt und darüber die Verwaltung. Und ganz oben, da wurde dann gefilmt, da sind die Filme entstanden. Und das wurde dann 1917 dann von der UFA übernommen. Und da bekam dann damals unter anderem Ernst Lubitsch den Auftrag, Monumentalfilme zu drehen. Und da ging man dann auch aus diesen Ateliers heraus und die wurden da drüben dann im Freien gedreht. Da drüben, da wurde Anne Boleyn gedreht und Madame du Barry. Da entstanden ganze Städte. Da gibt es noch Fotografien davon. Das sind Städte, aber die schauen alle recht eigenartig aus, eben weil die Häuser bloß halb sind. Man hat bloß die Fronten gebraucht oder bloß die Seitenansichten und so hat das alles da gestanden. Eine ganz eigenartige Gespensterstadt. Ne?
Und welche sind dann die Klassiker, die hier so gedreht worden sind auf dem Tempelhofer Feld bzw. daneben?
Das sind schon die Filme von Ernst Lubitsch, das Anne Boleyn, Madame du Barry und eine ganze Reihe anderer Filme, die aber zum Teil eben nur hier gedreht worden sind.
Und als dieser Hype dann angefangen hat mit dem Stummfilm, waren denn diese Stars auch wirklich so Stars, die man heute vergleichen kann mit George Clooney und Konsorten? Interessierte man sich auch für deren Privatleben? War das so, wie wir uns das heute vorstellen?
Ja, man hat festgestellt, schon ganz früh, schon so um 1910 herum, dass der Star ganz wichtig ist. Das war damals der Star, das war die Henny Porten. Und überall, wo Henny Porten dabei war, sind die Leute in die Kino gelaufen. Es war viel größerer Andrang an die Kinos als heutzutage. Es gab in Berlin ungefähr 300 Kino um 1913, große Kinos dabei, größer als die größten heute, mit 1200 Plätzen unter anderem. Wöchentlich sind da 2 Millionen Leute ins Kino gegangen.
Und gezeigt wurden die Filme ja damals auch mit Live-Musik. Da saß ein Pianist im Kino und spielte. Fiel denn der Glanz der Stars und der Filme auch so ein bisschen auf den Pianisten ab oder waren die damals eher unbekannt?
Der Pianist war ganz wichtig und es gab große Stummfilmkomponisten. Becci war einer, Giovanni Becci war wahrscheinlich so der Bekannte oder Friedrich Holländer auch. Da hat eben, je nachdem wie groß das Kino war, wie viele Leute reingepasst hat, einer drin gesessen am Piano, am Klavier oder in den großen Kinos eben ein ganzes Orchester im Orchestergraben. Also als Metropolis aufgeführt worden ist, da saß ein Orchester mit, ich glaube, 64 Mann da im Graben.
Von dem Orchester, da ist zwar heute nichts mehr zu sehen auf dem Tempelhofer Feld, dafür gibt es umso mehr Platz zum Fahrradfahren, Eis essen, chillen. Ein ganz toller Platz, also gerade auch für Tagträumer, Touristen und Urlauber aller Art. Wir nehmen Sie gleich als nächstes mit in ein Weinbauangebiet im Umland von Berlin. Ich bin weiter Mikrofon, Hilde Regeniter, schön, dass Sie mitkommen.
Domradio Reisen.
Sanfte Hügel, Weinreben, soweit das Auge reicht, volle Trauben und viel Sonnenschein. Das hört sich an wie ein Urlaub in der Toskana, aber es liegt viel, viel näher. Vor allem liegt diese Weingegend nicht im Süden, sondern im Nordosten Deutschlands. Genauer gesagt liegt dieses Weinanbaugebiet namens Wachtelberg 36 Kilometer vom Berliner Zentrum entfernt an der Havel am Rande des Fischerortes Werder. Und diese 6,2 Hektar voller Reben, die gehören zum Weinanbaugebiet Saale-Unstrut. Und mit dem Winzer bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Tag, Dr. Manfred Lindicke.
Schönen guten Tag.
Ihr Weinberg ist zwar nicht generell das nördlichste Weinanbaugebiet Europas, sogar in Dänemark und Schweden gibt es ja noch welche. Trotzdem gilt der Wachtelberg als letztes Weinanbaugebiet jenseits der sogenannten Polargrenze des Weinbaus. Das müssen Sie mal erklären.
Ja, das betrifft in allererster Linie Qualitätswein. Sie hatten ja richtig gesagt, wir gehören zu Saale-Unstrut. Und Saale-Unstrut ist bekanntermaßen das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet Europas. Und da sind wir 200 Kilometer nördlicher vom Stammanbaugebiet entfernt, sind also der nördlichste Bereich. Und unsere Stadt Werder hat insgesamt 11 Hektar jetzt Reben, die zum Qualitätsweinanbaugebiet Saale-Unstrut gehören.
Und was für ein Wein wächst vor allem bei Ihnen?
Bei uns wächst Müller-Thurgau, das ist unsere Hauptsorte, dann die Rotweinsorten Regent und Dornfelder und im Weißweinbereich natürlich auch noch recht interessante Sorten wie der Sauvignon Blanc, der Saphira, der Kernling und in neuester Zeit Cabernet Blanc, Muscaris und die Rotweinsorte Pinotin.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Wein wird schon seit Jahrhunderten rund um Werder angebaut. Wer hat denn damit angefangen?
Ja, das hat damit angefangen, dass die Zisterzienser das Kloster Lenin 1180 hier gegründet haben. Und in ihrer Tätigkeit als Handwerker Gottes haben sie natürlich auch hier die Weinkultur und den Rebstock hierher mitgebracht und haben dann ausgehend vom Kloster in verschiedenen Regionen und verschiedenen Stellen hier in der Region Weinberge installiert. So unter anderem auch auf dem Werder. Werder heißt ja bekanntlich vom Wasser umgebenes Land und diese kleine Insel in der Havel, dort entstanden wahrscheinlich um 1350, 1360 die ersten zwei Weinberge.
Das mit dem Weinbau, das ging dann auch ein paar Jahrhunderte lang gut, aber dann kam einer, der mochte den Wachtelberger Wein nicht. Der ließ die Reben einfach rausreißen und Obstbäume pflanzen. Was war denn da los?
Naja, das war nicht nur einer, sondern es gab zu Zeiten Friedrichs des Weisen einen großen Streit mit dem König über die Rentabilität des Weinbaus. Zunächst hatte der König den Werderschen untersagt, weiter Weinbau zu treiben und dafür Getreide anzubauen. Und aber dann konnten die Werderschen ihm nachweisen, dass sie das Aussaatgetreide auf den kargen Böden nicht zurückbekommen. Und da hat der König ein Einsehen gehabt und den Werderschen weiter erlaubt, Wein anzubauen. Denn die Soldaten mussten ja auch was zu saufen haben. Aber der Weinanbau ging eigentlich erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts kaputt. Das waren ökonomische Gründe, das war eine Vielzahl von Faktoren, die da gewirkt haben, veränderte Trinkgewohnheiten etc. Und letztendlich waren es dann zwei schwere Frostjahre 1852, 1854, als über 90% der Rebstöcke erfroren sind und man aufgrund der schwierigen ökonomischen Situation dann nicht mehr Reben aufgerebt hat, sondern dann das krisensichere, in Anführungsstrichen, Obst, sprich Kirsche, Pfirsich, Apfel hier reingepflanzt hat.
Na, so war das. Also Sie selbst sind jetzt schon seit 30 Jahren Winzer. Was waren denn die größten Herausforderungen?
Na, die größte Herausforderung ist eigentlich immer das Wetter. Alles andere können wir beeinflussen, aber das Wetter können wir leider nicht beeinflussen. Und da gab es doch schon schwierige Jahre 2009, 2010, 2011. Sehr unterschiedliche Jahrgänge, in der Regel kleine Jahrgänge, Menge hat nicht gereicht, große Fäulnis durch Regen und so weiter. Das hat an sich doch dazu geführt, dass wir auch in den letzten 2-3 Jahren versucht haben, unser Sortiment etwas umzustellen. Ich sagte ja, Pinotin, Cabernet Blanc, Muscaris kamen in das Sortiment rein, einfach um die Sicherheit des Ertrages zu gewährleisten.
Und wie der Wein schmeckt, das können Besucher in der Sommerzeit auch bei Ihnen in der Straußenwirtschaft probieren. Und zwar ganz toll mit Blick auf die Weinberge bei einer lecker Schmalzstulle.
Ja, jetzt in der Straußwirtschaftszeit gibt es also nicht nur die Schmalzstulle, sondern es gibt ein Schinkenbrot, eine gemischte Platte, Käseplatte aus Töplitz und so weiter. Also ein relativ reichhaltiges Speisenangebot, weil Straußwirtschaftszeit bedeutet ja, dass man im Prinzip 4 Monate im Jahr hier die Gäste, die zum Weintrinken in den Weinberg kommen, natürlich auch beköstigen kann.
Jetzt ist also eine gute Zeit, dem Weinbau Anbaugebiet in Werder bei Berlin einen Besuch abzustatten. Und Winzer Dr. Manfred Lindeke, der hat uns ausführlich davon erzählt. Von Juni bis Oktober ist seine Straußwirtschaft geöffnet, ab dem 1. August dann jeden Tag. Und da kann man dann auch den Winzer täglich durch seine Weinberge streifen sehen. Vielen Dank für das Gespräch und vielleicht haben Sie ja jetzt Lust bekommen, dort mal einen Abstecher hinzumachen und auch die Straußenwirtschaft aufzusuchen. Reisen in der Hauptstadt sind wir heute unterwegs. Unser nächstes Etappenziel, die Spreearche auf dem Müggelsee. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Hilde Regenita. Herzlich willkommen hier bei uns.
Domradio Reisen.
Domradio Reisen. Kaufen und verkaufen, feilschen und runterhandeln, abzocken und Schnäppchen machen. Auf Flohmärkten, da geht es ja meist so richtig rund. Und in Berlin, da ist der Sonntag der klassische Flohmarkttag. Da müssen sich Flohmarktfreunde dann auch zwischen über 2 Dutzend Angeboten entscheiden. Ein Flohmarkt mit besonderem Ostalgie-Faktor ist der hinterm Ostbahnhof. Da ist es nämlich immer so ein bisschen so, als wäre die Zeit stehen geblieben, als gäbe es sie immer noch, die Deutsche Demokratische Republik. Es ist tatsächlich ein bisschen so, als erwache der alte Osten hier regelmäßig, aber jeweils nur für einige wenige Stunden wieder zum Leben. Heike Sikoni, die war da.
Es ist ein bisschen Hinterhofatmosphäre auf dem Platz hinter dem Ostbahnhof. Auf einer schmalen Straße, parallel zum Bahnhof, stehen sich 2 Reihen mit Ständen gegenüber. Sie dehnen sich auf einen angrenzenden Platz mit tiefen Schlaglöchern aus. Viele Touristen verirren sich nicht hierhin. Dabei hat es das Angebot in sich. Altes Weimarer Notgeld aus dem Jahr 1920 oder DDR-Reichsbahnkalender aus den 60er Jahren liegen neben DDR-Schnittmusterheften, die zeigen, was sich die flotte Ostfrau in den 70ern selbst auf den Leib schneiderte. An allen Ecken und Enden wird palabert, nur mit mir will niemand reden. Interview? Nee, keine Lust, kriege ich zu hören. Und dann erbarmt sich doch einer und zeigt auf den Nachbarstand. Es ist der Stand von Michael Schrotthafen. Der heiße wirklich so und der rede bestimmt mit mir, denn er managt den Markt schon seit 20 Jahren. Also hin zu dem sympathischen N40er mit den dunklen Locken. Und dann erstaunen, als er beginnt zu sprechen. Denn der Mann, der diesen nostalgischsten aller Berliner Flohmärkte ins Leben gerufen hat, ist Österreicher.
Ja, das Besondere ist, dass es hier nur Dinge gibt, die man nicht wirklich gebrauchen kann. Also Sammelgegenstände, alte Sachen, Antiquitäten, Münzen, Briefmarken, Ansichtskarten. Das ist hier in Berlin der beste Markt. Und nachdem das hier im Ostteil liegt, ist halt hier der Anteil an Osthändlern ein bisschen größer. Ja, Ost-DDR, Sammelgebiet, Ostalgie gehört auch mit dazu. Da ein Original-Aquarell von der Stalinallee. Dann habe ich hier Original-Plakate. Von der Stalinallee.
Auf die Frage, wie gerade ein Österreicher vor 20 Jahren dazu gekommen ist, einen relativ versteckten Flohmarkt mit Ostcharme in Berlin zu gründen, lächelt er nur und zuckt die Schultern, wie es halt manchmal so geht im Leben. Und mit dem Markt ging's gut. Aus den anfangs 10 Händlern sind mittlerweile 150 geworden, die regelmäßig ihre Schätze verkaufen. Die meisten kommen aus dem Berliner Umland. Einer, der schon seit Jahren dabei ist, ist Burkhard Anders. Mit seiner Frau Sibylle kommt er jeden Sonntag aus dem ehemaligen Ostberliner Stadtteil Mahlsdorf hinter den Ostbahnhof. Mit Ostalgie haben seine Sachen allerdings nichts zu tun.
Da gab es doch Genossen. Das ist Einigkeit im Vaterland gewesen.
Jenseits von Ost und West ist Burkhard Anders an Altem und vor allem an Kuriosem interessiert. Seine Leidenschaft zurzeit, das Sammeln von Korsetthaken.
Na, die Damen haben doch früher geschnürt, ihre Schuhe und so weiter alles. Oder das Korsett geschnürt um 1900 rum.
150 Korsetthaken hat er schon gesammelt und wenn er glaubt, die Sammlung ist komplett, dann ist es Zeit zu verkaufen. So hält er es seit 30 Jahren, in denen schon die ungewöhnlichsten Sammlungen zusammengekommen sind.
Ich habe die größte Maikäfer-Sammlung gehabt. Maikäfer auf Postkarten mit menschlichem Verhalten. Das sind dann Sachen, die hat keiner. Aber dann gab es nicht mehr, wurde meine Sammlung war dann voll gewesen, habe ich dann aufgehört. Damit wieder was Nächstes an. Jetzt sammle ich Korsetthaken. Und dann sammle ich Kinder auf Postkarten, wo Kinder drauf sind, die rauchen. Um 1900 rum, die mit einem Pickelhaube, schöne Zigarre im Mund.
Geschichten wie die von Burkhard Anders findet man ohne Ende auf dem Flohmarkt am Ostbahnhof. Denn durch die Bank sind die Händler Berliner Originale mit reichlich Lebenserfahrung. Denn die meisten haben das Rentenalter längst erreicht. Genauso wie der Mann, bei dem man sich den Osten auf der Zunge zergehen lassen kann. Und zwar den richtigen Osten. Denn bei Wladimir Jegozow kann man sich den Geschmack von Sibirien auf der Zunge zergehen lassen.
Пельмени, пирожки, беляши, сырники, блины с творогом.
An der selbstgebauten Bude gleich hinter den Flohmarktständen kommt keiner vorbei, ohne dass ihm Wladimir Stolz sein Angebot entgegenruft. Seit 10 Jahren verkauft der N70er sibirische Spezialitäten. Allen voran Pelmeni.
Pelmeni kommt aus China. Wantan. Wantan-Suppe. 2000 Jahre zurück, sie erstmal gekocht Wantan. Und wann kommt nach Russland Pelmeni, nach Polen Pirogi, in Deutschland Maultaschen, Italiener Tortellini, Frankreich Ravioli, Türkei Mante, Ukraine Vareniki und weiter, weiter, weiter.
An einem kleinen Pelmeni-Vortrag kommt keiner vorbei. Und wenn Wladimir Jegosow in Plauderlaune ist, dann erzählt er von seiner Kindheit im Altaigebirge, dem Studium in Moskau, seiner Zeit als Elektroingenieur in Riga und dem Lieblingswein von Stalin, den er manchmal im Sortiment hat. Aber am liebsten spricht er über Pelmeni und sein ganz spezielles Rezept.
Diese sibirische Rezepte, ja. Lammfleisch, Rindfleisch und Schweinfleisch, 3 Teile. Nur in Berlin ich mache, dass es in alter Zeit ich mache, dass es 4 Teile, dass es Rindfleisch, Lammfleisch, Schweinfleisch und Gansfleisch.
Und wer sich mit Pelmeni, mit Gänsefleisch gestärkt hat, der ist dann auch fit für einen Ausflug an einen der vielen Berliner Seen. Und wir gehen gleich mal als nächstes zum Müggelsee. Sie hören Domradio, die Sendung Reisen. Berlin, überall locken die Flüsse, die Spree und die Havel und die Seen, der Wannsee, der Müggelsee zum Beispiel oder die Krumme Lanke. Und dann ist da ja noch ein ganz besonderes Wasserparadies, nämlich die Spreearche. Das ist ein schwimmendes Lokal, nur per Boot oder Pontonfähre zu erreichen. Es ist sozusagen ein Stück Urlaub im Urlaub. Von Berlin-Mitte in einer guten halben Stunde zu erreichen, einfach mit der S-Bahn nach Friedrichshagen, der einstigen Sommerfrische für die DDR-Elite, und dann ab an das Ufer des Müggelsees. Dort nämlich schwimmt sachte auf dem Wasser das selbstgebaute Blockhaus mit Service für Leib und Seele. Heike Sikoni, die hat's besucht.
Das Ufer ist eine Bilderbuchlandschaft. Die schweren Äste mächtiger Bäume hängen tief über dem Wasser. Gerade springen die letzten mutigen Schwimmer an diesem lauen Sommerabend mit großem Geschrei in die Spree, da, wo sie aus dem Müggelsee herausfließt Richtung Berlin. Ein schmaler Holzsteg gibt den Blick frei auf ein ungewöhnliches Bild. Ein Blockhaus, Naturfarben, mit Giebeln, Erkern, Terrassen und Veranda schwimmt etwa 30 Meter entfernt mitten auf dem Wasser. Die Spreearche. Wer hinüber will, muss warten, bis er abgeholt wird. Und da kommt auch schon die Fähre. Genauer gesagt, eine einfache Holzplattform mit Geländer und kleinem Außenbordmotor. Ein paar Gäste steigen am Ufer aus. Ein junger Mann mit Gitarre auf dem Rücken steigt ein und stellt sich neben einen Baum von Mann, der das Fährfluss steuert. Es ist Frank Kotte, ehemaliger Zimmermann, Erbauer und Wirt der Spreearche.
Ich habe mich oft in Skandinavien rumgetrieben und fand Blockhäuser immer ganz gut. Und dann dachte ich, setz dann doch einen drauf, baust du das Ding auf so einen Schubleichter. Das Unterteil hier ist ein Schubleichter.
100 Quadratmeter ist dieser Schubleichter groß. Darauf steht das Holzhaus mit rund 70 Quadratmetern Fläche auf 2 Etagen. Rustikal, einfach, gemütlich. Das Bauen war für den Handwerker kein Problem. Schwieriger war es, den geeigneten Liegeplatz zu finden.
Ich hatte einen Liegeplatz, der mir fest zugesagt wurde von der Reederei. Und dann, wo das fertig war, dann ist die Nummer geplatzt. Und dann bin ich mit dem Ding auf Wanderschaft gegangen, bis ich nicht mehr wusste, wohin. Und habe dann hier Anker geworfen und die Fähre eingerichtet. Und wohl die Leute per Fähre, da gab es natürlich behördlichen Druck, großen, über einen langen Zeitraum. Der hat sich jetzt aber gelegt. Das ist einfach eine Sache, die vorher noch keiner gemacht hat und ja, halt durchgezogen.
Jetzt liegt die Arche neben der Fahrrinne in der Spree direkt vor dem Friedrichshagener Ufer. Der Name Arche war nicht Programm, sondern passte einfach gut, lacht Frank Kotte.
Ich habe mal eine Nacht gegrübelt und bin auf Spreearche gekommen. Dachte, ich passt gut, eine Arche für alle. Und dann auf der Spreearche, ganz einfach.
Die Gäste jedenfalls kommen über Land und Wasser, denn auch Freizeitkapitäne legen gerne an oder lassen sich die Speisen bringen. Ein paar Meter neben der Spreearche hat ein hölzernes Kabinenboot geankert. Die Besatzung winkt herüber.
Die haben sich auch Essen bringen lassen. Die haben sich bringen lassen, Räucherfisch. sind vorbeigefahren, hatte gerade den Ofen aufgemacht. Da haben sie die Forellen hängen sehen und dann haben sie angerufen.
Wenn Frank Kotte erzählt, dann schweift sein Blick immer wieder zum Ufer. Er will mögliche Gäste nicht zu lange warten lassen. Und schon stehen auch wieder einige am Steg, die abgeholt werden möchten.
Ich hol mal die Gäste hier.
Der junge Mann mit der Gitarre hat sich inzwischen einen Platz auf der Veranda direkt am Wasser gesucht. Rogério ist Brasilianer. Zum ersten Mal auf der Spreearche studiert er belustigt die Speisekarte.
Kaltgeräuchter Lachs aus unserer Räucherofen mit Kartoffelrösti.
Zubereitet werden die Gerichte in der nur 5,5 Quadratmeter kleinen Küche.
Das ist hier Matjes und ein paar ganz ausgemachte normale Bulettchen. Ansonsten, wie gesagt, wir sind da sehr fischlastig. Wir räuchern ja immer selber, alles frisch und ja, so ist es.
Alexander Schreiber ist einer der beiden Köche, der Fisch und Buletten auf den Teller bringt. An diesem Abend macht er einen geschafften Eindruck. Es war ein idealer Spreearchentag. 24 Grad, Sonne und leichter Wind, da brummte es auf der Arche.
Ja, wir haben heute hier einen Rekord gesprengt. Das heute war ein super Tag. Wir haben heute über 170 Essen gemacht, in der kleinen Küche.
Was möchte die Dame gerne trinken?
Fabian Tutschek ist einer von drei Service-Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass Gäste nicht lange auf Essen und Trinken warten müssen. Im Sommer heißt das rauf auf die Terrassen im ersten Stock und runter auf die Veranda und wieder rauf auf die Terrasse.
Also im Sommer heißt das bestimmt 200 bis 300 Mal die Treppe nach oben zur Terrasse. Ganz locker.
Man merkt den Spreearchern an, dass die Chemie stimmt. Die Atmosphäre auf dem schwimmenden Restaurant ist entspannt. Die malerische Kulisse, das kaum merkliche Schaukeln, wenn ein Boot vorbeifährt. Die Gäste nippen an Wein und Bier und schauen träge und zufrieden dem Wirt zu, der immer wieder mit seiner kleinen Pontonfähre Gäste holt oder Essen zu Booten bringt. Rogério, der Brasilianer, hat sich ein Bier bestellt und seine Gitarre ausgepackt.
Ventos laterais rasgando o negro do céu, borrifando de branco.
Er singt dem himmelüberziehenden Abendrot beim Sonnenuntergang entgegen, den man hier von der Mitte des Flusses aus spektakulär beobachten kann.
Weil der Sonnenuntergang hier viel langsamer ist. In Brasilien geht die Sonne so schnell runter, dass man nur schnell sein einfach.
Es ist eine friedliche Stimmung auf der Arche. Wer will, kann den ganzen Tag bleiben. Und das tun auch viele, sagt Frank Kotte. Und manche nehmen die Arche sogar beim Wort und bleiben mit der ganzen Familie.
Also hier brütet jedes Jahr ein Entenpaar, die kommen immer wieder. Ja. Die muss ich immer auch eine Ecke einrichten, wo sie ungestört sind. Dann ist hier drunter auch, hier unter der Terrasse, sind die Rauchschwalben. Die brüten jedes Jahr zweimal. Die brüten jetzt gerade und im September kommen sie dann nochmal.
Auch Frank Kotte hat auf seiner Spreearche seinen Lebensmittelpunkt gefunden.
Ja, Hobby und Beruf, das hat hier Einklang gefunden, sag ich mal so. Ist ja selten. Wir hatten jetzt schon. Also ich würde das gerne immer machen. Ich habe hier meinen Frieden gefunden.
Und dann fährt sie leider, die letzte Fähre an diesem Abend, die die Gäste vom schwimmenden Restaurant ans Ufer bringt. Diesmal steht nicht Frank Kotte, sondern der Koch Alexander Schreiber am Steuer. Denn auf der Spreearche, da macht jeder alles. Und jeder nimmt sich gerne Zeit für ein Gespräch.
Dann bis zum nächsten Mal.
Und selbst wenn der Name Arche nur Zufall war, so ein bisschen Arche-Gefühl nimmt wohl jeder Besucher nach ein paar Stunden wieder mit ans Ufer.
Und wenn Sie auch mal so ein bisschen Arche-Gefühl auskosten wollen, mal hinwollen auf die Spreearche, einfach googeln unter spreearche.de. Da gibt es alle Infos auch, zum Beispiel, was es an dem Tag zu essen gibt. Und die Spreearche ist nicht nur im Sommer auf, auch im Winter kann man sich an den Kaminofen setzen. Und wenn die Spree mal wieder zugefroren ist, dann kann man sogar zu Fuß über das Eis dorthin wandeln. Aber bis dahin ist es ja noch ganz, ganz lange.
Domradio Reisen.
Durch den Berliner Sommer sind wir jetzt schon ganz schön gereist. Jetzt gleich als nächstes gucken wir mal, wie es am Wochenende hier bei uns so aussieht und was man da so zum Beispiel unternehmen könnte. Am Mikrofon bin weiter ich, Hilde Regenita. Schön, dass Sie dabei sind. Eis, das ist das, was die Italiener können. Denken wir und finden es ganz normal, dass fast überall in Deutschland die allermeisten Eisdielen fest in italienischer Hand sind. In Berlin allerdings sieht das schon länger ein bisschen anders aus. Da hat sich längst eine heimische Eisszene etabliert und die Dielen, die heißen dann statt zum Beispiel Gelateria Angelo oder Venezia Eispiraten, Eismanufaktur, Kaffee, Eisgrün oder kleine Eiszeit. Im Trend ist Bio-Eis, vegan und laktosefrei und natürlich gibt's immer wieder neue Sorten. Sahne, Mohn, Sesam, Quark oder Rhabarber-Basilikum zum Beispiel. Jedes Jahr im Frühjahr oder Sommer bringen Tageszeitungen und City-Magazine neue Eisdielen-Bestlisten raus. Und seit 6 Jahren steht immer ganz oben auf der Lieblings-Eisdielen-Hitliste Fräulein Frost in Berlin-Kreuzberg. Heike Sikoni, die hat das Eislabor des Fräuleins mal genau unter die Lupe genommen.
Also mein Lieblingseis ist im Augenblick Zimt und Brombeere.
Chocolate and ginger. What is your Lieblingseis?
Mein Lieblingseis?
Kokos.
Kokos, Zimt, Brombeere, Ingwer, Schokolade, das sind die Eissorten, die gerade genüsslich vor der Eisdiele Fräulein Frost in Kreuzberg gegessen werden. Es sind eher die Klassiker, denn zu der 60-Sorten-Auswahl von Fräulein Frost gehört auch so Exotisches wie Ziegenmilch, Erdbeer oder Guzzimi. Guzzimi, der Laie wundert sich, aber Fräulein Frost-Kunden kennen sich aus.
Ich glaube Gurke, Zitrone, Minze.
Richtig, Gurke, Zitrone, Minze. Solche Kombinationen denkt sich Charlotte Pauli in ihrem Eislabor direkt hinter dem Verkaufsraum aus. Ein heller Raum mit großen Edelstahlkühlschränken und Eismaschinen. Eine piept gerade.
Also wenn das so piept, dann sagt mir die Maschine, dass das Eis fertig ist. Dann drücke ich hier auf die Ausgabe, dann läuft das Rührwerk schneller und dann wird das Eis ganz schnell ausgegeben. Muss ich aber erst die gekühlten Schalen hier aus dem Gefrierschrank nehmen. Da ist jetzt hier so ein Variegato dazwischen, sieht man. Das ist so ein Beerenvariegato. Und da drauf kommt jetzt eine neue Schicht. Das ist jetzt weiße Schokolade mit roter Grütze. Und jetzt geht's gleich los.
Eis machen ist Muskelarbeit. Die zierliche Frau nimmt sich einen Edelstahlbehälter und lässt das cremig-weiße Eis bis zum Rand hineinlaufen. Und dann kommt gleich der nächste Behälter dran.
Es sind schon Gewichte, die man eigentlich die ganze Zeit hebt. Also so ein Eismix, den man oben halt in der Maschine verarbeitet hat, dann schon so 6 Liter. Das sind jetzt nicht die Riesengewichte, aber man kriegt schon gewisse Muskeln.
Cremig soll ihr Eis sein, sagt Charlotte Pauli, und nicht zu kalt auf der Zunge. Jedes Jahr kommen neue Eissorten dazu. Eis machen ist ausprobieren. Mal klappt es gleich und mal muss man länger warten.
Ja, ich habe jetzt mal versucht, ein Rote-Bete-Eis zu machen, ein Sorbet. Ich finde, es schmeckt noch zu sehr nach Rote-Bete fast. Oder ich habe versucht, ein Eis mit Earl Grey-Tee zu machen. Dachelbeere, da tun wir uns noch ein bisschen schwer, obwohl das Eis sehr, sehr gut schmeckt. Das ist aber eigentlich in der Regel immer noch ein bisschen zu weich.
Und Guzzimi, Gurken, Zitrone, Minze, das war eher ein Zufall.
In der Eismaschine bleibt immer ein Rest vom Vorgängereis sozusagen drin. Ich habe zuerst Gurke und dann Limette, Minze gemacht. Und dieser Geschmack der Gurke war so stark und das hat super geschmeckt. Also das war erstaunlich. Also auch Gurke, man denkt immer, es hat eigentlich gar nicht so viel Eigengeschmack, aber im Eis, also durch die Kälte, die macht nochmal was ganz anderes auf der Zunge. Also man schmeckt es anders.
So zufällig, wie sie Guzzimi erfand, so zufällig wurde Charlotte Pauli Eismacherin. Denn die Kölnerin ist eigentlich Kostümbildnerin und Hutmacherin. Als sie mit ihrem Berliner Mann eine Familie gründete, zog sie nach Kreuzberg. 2 Kinder kamen und gemeinsam mit ihrem Mann überlegten sie, wie sie das Familieneinkommen aufbessern könnten.
Ich kannte den Kiez sehr gut, weil ich hier eben mit meinen Kindern schon ein bisschen gelebt habe. Und habe gesagt, hier fehlt eine Eisdiele hier in der Gegend. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, ja komm, also ich lerne das Eis machen und Carsten hat dann hier den Laden ausgebaut. So. Deswegen hat das alles seinen Lauf genommen. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine,
I'm melting away. Charlotte Pauli besuchte die Eisfachschule in Berlin und dann fing sie an. Mittlerweile in der 6. Saison. Es ist ein 7-Tage-Job, 14 Stunden am Tag. An guten Tagen verkauft sie rund 2000 Kugeln Eis. Mit ihrem Eissalon Fräulein Frost, mit den frischen Zutaten und Bioprodukten, hat sie wie andere neu entstandene Eisdielen den Trend zurück zu den Wurzeln wiederentdeckt.
Es ist eigentlich dieses Eismachen auch wieder zurück, so ein bisschen zu den Ursprüngen. Also nicht mit den halbfertigen Produkten, was die Italiener leider sehr häufig machen, obwohl die auch gut schmecken, so ist es nicht, aber die schmecken halt dann immer gleich. Und man hat einfach auch die Inhaltsstoffe nicht selber so im Griff, sondern sie sind halt vorgegeben. Das ist hier in Berlin tatsächlich ein Trend in den letzten Jahren.
Und was ist die Fachfrau in Sachen Eis selbst am liebsten?
Mein Lieblingseis, Orange Ingwer.
Na, da waren ja eine ganze Reihe Inspirationen für exotische Eissorten dabei. Und neben diesen ganzen wilden Mischungen gibt es natürlich dort auch die Klassiker, zum Beispiel das gute alte Zitroneneis.
Domradio Reisen.
Das war Domradio Reisen. Ich sag jetzt Tschüss, wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende und verweise Sie noch auf unseren Podcast im Internet domradio.de. Da gibt's die komplette Sendung nochmal zum Nachhören. Ich bin Hilde Regeniter und sag jetzt Tschüss, alles Gute.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.